Herzlich willkommen zu MediTalks, Medizin im Ohr, dem Podcast der Wiener Medizinischen Akademie. Mein Name ist Saskia Jungnickel-Gossi und ich freue mich sehr, dass Sie mit uns auf eine spannende Reise durch den menschlichen Körper gehen. Mit Wissen, Forschung und manchmal auch unbequemen Wahrheiten. Die Wiener Medizinische Akademie steht für hochwertige Weiterbildung und aktuelles medizinisches Know-how. Und genau das möchten wir mit diesem Podcast hörbar machen. In jeder Folge widmen wir uns mit zwei Experten oder Expertinnen einem Organ. Heute ist das Gehirn. Es steuert unser Denken, unsere Gefühle, unsere Erinnerungen. Kaum ein Organ ist so leistungsfähig und gleichzeitig so verletzlich. Warum ist das Gehirn so anfällig für Erkrankungen von Schlaganfall über Demenz bis zu psychischen Krankheiten? Und wie verändert künstliche Intelligenz schon jetzt die Neurologie und Neurowissenschaft? Darüber spreche ich in dieser Episode mit zwei erfahrenen Spezialisten, und zwar mit Privatdozentin Doktorin Julia Ferrari, Neurologin am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder in Wien, und mit Universitätsprofessor Dr. Christian Enzinger, Neurologe an der Medizinischen Universität Graz. Schön, dass Sie da sind und herzlich willkommen bei MediTalks.
Danke für die Einladung.
Ebenfalls danke für die Einladung.
Ich möchte unser Gespräch gerne in drei Blöcke teilen, und zwar einmal Grundlagen, dann Forschung und Ausblick, und Sie einladen, dass Sie sich in jedem dieser Blöcke gerne miteinander austauschen. Und meine Eingangsfrage wäre, warum eigentlich das Organ Gehirn für Sie beide so faszinierend ist.
Ja, das Organ Gehirn ist faszinierend, das ist unser komplexestes Organ. Ohne das Gehirn funktioniert faktisch nichts. Das Gehirn hat, gezählt hat es keiner genau, aber um die 86 Milliarden Nervenzellen. Und diese sind jeweils mit anderen 1000 verbunden. Das heißt, es ist für sich schon ein Netzwerk und dieses Netzwerk kann sich ausbilden. 1,5 Kilo in etwa, 2% unseres Körpergewichts, und dennoch verbraucht es 20% der Energie unseres Körpers. In etwa würde das bedeuten, dass es so 20 Watt produziert, während wir hier sitzen. Damit können Sie eine kleine Glühbirne betreiben. Und weil wir im Zeitalter der Computerwissenschaften sind, es wären so in etwa 256 Millionen Gigabyte, die wir einspeichern können in unser Gehirn. Also es lohnt sich, aufs Gehirn zu achten. Es lohnt sich, darüber nachzudenken, sofern wir das können, unser Gehirn selbst verstehen. Und es lohnt sich, es zu schützen.
Ich sehe das genauso. Also das Gehirn ist wirklich für mich das spannendste Organ. Und wie du schon angesprochen hast, diese Komplexität und diese neuronalen Netzwerke, die hier gebildet werden, ist ganz wesentlich. Ich glaube, die Gehirnzellen haben eine Besonderheit. Sie haben die höchste Spezialisierung. Wenn man das zum Beispiel vergleicht jetzt mit Hautzellen, Keratinozyten oder auch Darmepithelzellen, die haben einen sehr hohen Turnover, aber sind nicht so spezialisiert. Und die Gehirnzellen erhalten tausende von Einflüssen, sensorischen Einflüssen, und können diese verarbeiten, und ich glaube, das ist wirklich halt faszinierend. Vielleicht ganz kurz noch zur Ergänzung, es gibt ja ungefähr so 10% Neurone, also Nervenzellen, und ungefähr 90% Gliazellen. Und Glia, ich meine, das Wort Glia kommt aus dem Griechischen, heißt Leim, das heißt, früher hat man geglaubt, das ist einfach nur der Schutz der Nervenzellen und zuständig für Ernährung etc., aber mittlerweile weiß man, dass auch die Gliazellen einen großen Einfluss auch auf Informationsverarbeitung und Gedächtnis und so weiter halt auch haben können. Also ich denke, das ist wirklich ein spannendes Feld.
Absolut. Und weil du sagst 10%, es gibt ja Fakten ums Gehirn, die haben wir genannt, aber auch viele Mythen, beispielsweise, dass wir nur 10% unserer Gehirnaktivität benutzen und den Rest ungenutzt lassen. Das ist natürlich Unsinn. Wir brauchen alle unsere Gehirnzellen permanent, um Atmung zu regulieren, Hormonkreislauf etc. Also wir nutzen unser Gehirn. Wir könnten es, denke ich, zum Teil noch etwas mehr nutzen und wir könnten es auch etwas mehr beschützen.
Vielleicht ganz kurz dazu noch, allerdings, es gibt ja auch die sogenannte Redundanz, also von 100 Nervenzellen brauchen wir eigentlich nur 20 für eine bestimmte Funktion, und das kommt uns ja auch wieder zugute, weil wenn jetzt irgendein Gewebe zugrunde geht, könnte es sein, dass wir Glück haben und hier nicht so Regionen angegriffen werden, die für wesentliche Funktionen halt notwendig sind.
Das wäre funktionelle Eloquenz.
Genau.
Ich nenne das ja auch ein Stück weit neurologisches Roulette, weil wo auch immer eine Kugel hinfällt oder Gewebe schädigt, das kann hochgradig relevant sein oder es führt zu einer Netzwerkstörung. Und wie du sagst, das kann man ausgleichen. Da sind wir beim Stichwort neuronale Plastizität. Dazu kommen wir dann, glaube ich, später noch.
Ja, kommen wir gleich zu neurologischen Erkrankungen generell. Welche begegnen Ihnen denn am häufigsten?
Also es gibt sehr viele neurologische Erkrankungen. Wir sehen sehr viel. Unter den häufigsten würde ich jetzt einmal nennen, auch zum Beispiel der Schlaganfall, die Demenz, Parkinson-Erkrankung, auch Neuropathien, aber auch sehr relevant Schlaferkrankungen. Und eine der häufigsten neurologischen Erkrankungen ist zum Beispiel der Kopfschmerz. Also Kopfschmerz ist wirklich häufig und es ist ein bisschen schade, dass man das Gefühl hat, dass vielleicht nicht jeder weiß, muss auch nicht jeder wissen, aber dass es 364 verschiedene Arten des Kopfschmerz gibt. Und ich meine, da ist es natürlich ganz, ganz wesentlich, dass man auch drauf kommt, was ist denn die Ursache für diesen Kopfschmerz, weil nur so kann man auch spezifisch behandeln und den Menschen halt dadurch helfen, oder? Wie siehst du das?
Ich sehe das auch so und was du auch damit angesprochen hast, das hängt davon ab, ob man sozusagen als Allgemeinmediziner oder Allgemeinmedizinerin oder auch als niedergelassener Facharzt oder auch in einer Klinik wirksam ist, welches Segment an neurologischen Erkrankungen man besonders häufig sieht. Aber Volksleiden Nummer eins ist Kopfschmerz. Das verursacht natürlich auch eine Menge an verloren gegangenen Jahren an Lebensqualität und wird oftmals abgetan mit, naja, Kopfschmerzen hat jeder. Aber das ist auch eine Domäne der Neurologie. Darüber hinaus gibt es natürlich viele spezielle Erkrankungen, neuroimmunologische Erkrankungen wie Myasthenie, Muskelschwäche, belastungsabhängig, die Multiple Sklerose beispielsweise, chronisch entzündliche Erkrankung etc. Und glücklicherweise hat sich die Neurologie von einem diagnostischen zu einem stark therapeutischen Fach gewandelt. Das heißt, es hat Sinn, die Neurologie zu konsultieren, weil wir aus der richtigen Diagnose auch die richtige Therapie ableiten können. Das hat schon Jean-Martin Charcot, der Urvater der Neurologie, so gesagt. Der beste Trumpf in der Behandlung einer Erkrankung ist die korrekte Diagnose.
Wenn ich da kurz banal nachfragen darf, aber gerade wenn es um den Kopfschmerz geht, also apropos Diagnose, das ist ja nicht so einfach, ne? Weil es ist ja ein diffuser Schmerz.
Deswegen ist unser Rat auch, dass ein Patient mit Kopfschmerzen auch wirklich einen Neurologen oder eine Neurologin konsultieren sollte, weil hier eben auch verschiedene, weil wie schon gesagt, 364 Arten. Das heißt, man muss wirklich schauen, was ist denn jetzt tatsächlich die Ursache. Und es gibt ganz tolle Therapien, sehr viele Entwicklungen in den letzten Jahren, inklusive Antikörpertherapie, die dazu geführt hat, dass deutlich weniger Kopfschmerztage auch bei den Patienten und Patientinnen vorhanden sind. Man muss sich vorstellen, in Österreich leiden 1 Million Menschen an Migräne. Ja, also 14% eigentlich der Gesamtbevölkerung leiden an Migräne. Das ist eine wirklich sehr häufige Erkrankung. Und es hat ja natürlich auch für das Gesundheitssystem einen riesen Impact und nicht nur die verloren gegangenen guten Lebensjahre, die du erwähnt hast, sondern auch natürlich die Krankenstandstage etc. Also auch die indirekten Kosten sind natürlich enorm, was den Kopfschmerz betrifft. Deswegen ist es so wichtig, hier auch eine spezifische Therapie geben zu können. Und wir haben seit vielen Jahren auch immer bessere Therapien und es kommen immer mehr dazu.
Welche neurologischen Erkrankungen finden Sie denn am spannendsten und warum?
Ja, ich finde viele neurologische Erkrankungen spannend,
alle.
Deswegen bin ich auch in dem Fach. Vielleicht noch eins vorher zu dem vorigen, ein bisschen nachgedacht, was Sie jetzt gesagt haben. Wir sprechen ja sicher auch noch irgendwann über künstliche Intelligenz oder Artificial Intelligence. Das ist ja etwas, was uns momentan umtreibt. Sie haben gefragt, wie kommt man denn eigentlich zu einer Diagnose? 80% der Diagnose kommt in der Neurologie aus der richtigen Anamnese, das heißt aus dem Sprechen mit dem Betroffenen, dem genauen Rausschälen, wann haben die Symptome begonnen, welcher Art sind sie, wo sind sie lokalisiert etc. Das ist, würde ich meinen, so eine Domäne unseres Fachs. Wir sind ein Fach, das noch integriert, auch oftmals Befunde zusammensucht und damit so ein Stück weit die Cold Case Manager der medizinischen Wissenschaften, würde ich meinen. Also wir wollen den Dingen auf den Grund gehen. Neurologen sind ja auch immer sehr exakt und an und für sich strukturiert. Wenn Sie jetzt fragen, was ist am interessantesten und spannendsten, da gibt es natürlich viele verschiedene neurologische Erkrankungen, die mir einfallen. Aber die Multiple Sklerose habe ich schon genannt. Warum? Sie betrifft junge Erwachsene in einer Phase des Lebens, wo sie sich darum kümmern, ihr Leben auf die Reihe zu kriegen, vielleicht Familie zu gründen, Karriere zu machen, sich sonst zu verwirklichen und verläuft meistens in klinischen Schüben und dazwischen gibt es vermeintliche Ruhe. Und sie nennt sich auch nicht umsonst die Erkrankung der 1000 Gesichter. Das heißt, wir müssen dann herausfinden, welche Prognose, welcher Verlauf ist individuell damit verbunden und welche dieser Therapien wählen wir. Und als ich begonnen habe, gab es da eine einzige Therapie, da musste man ein Interferon subkutan injizieren. Jetzt sind es über 25 verschiedene Therapien und ich nenne das immer die Wahl der Waffen, die adäquat sein muss, weil man will weder mit Kanonen auf Spatzen schießen, noch will man subklinische, aber pathophysiologisch aggressivere Verläufe unbehandelt lassen. Das wäre so mein Favorit. Julia, bei dir?
Also ich finde auch eigentlich alle neurologischen Erkrankungen spannend.
Aber Nervenerkrankungen.
Periphere Nervenerkrankungen zum Beispiel, weil die gehören ja auch, wir reden jetzt vom Gehirn, aber wir haben ja nicht nur das zentrale Nervensystem, sondern auch das periphere Nervensystem. Aber was ich besonders interessant finde und was, wo ich auch finde, dass sich in den letzten Jahren auch sehr viel an Diagnostik getan hat, sind die Autoimmunenzephalitiden. Also wenn sich sozusagen das körpereigene Immunsystem fälschlicherweise gegen eigene Gehirnzellen sozusagen richtet, ja. Und das kann ein ganz buntes Bild an Klinik machen, von Bewusstseinsstörungen, epileptischen Anfällen bis hin zu Bewegungsstörungen. Und es ist nicht immer psychiatrische Phänomene, genau. Und das ist nicht immer einfach, diese eben auch zu erkennen. Aber mittlerweile, wie schon erwähnt, auch sehr viele diagnostische Mittel. Es gibt sehr viele Antikörper gegen Oberflächenantigene, gegen interzelluläre Antigene. Und es kommen auch immer mehr. Es werden immer mehr gefunden. Also das finde ich auch so spannend. Und man kann es eben auch relativ gut therapieren. Ja? Also ich finde, das hat man früher vielleicht, man hat nicht immer so dran gedacht. Ja? Und das finde ich schon sehr faszinierend. Ja.
Eine kurze Nachfrage, weil Sie es angesprochen haben, Stichwort Anamnese. Das heißt, hilfreich wäre es, wenn Patientinnen und Patienten, soweit sie das können, aber möglichst detailliert alles aufschreiben, was ihnen rund um ihr Hirn auffällt.
Ja, absolut. Und das ist auch etwas, was wir in der Sprechstunde immer wieder mitbekommen, dass Patienten mit Notizen auf ihrem Smartphone kommen beispielsweise oder halbe Bücher gefüllt haben. Was Sie auch angesprochen haben, wenn das funktioniert und wenn es nicht funktioniert, kann es auch Ausdruck einer neurologischen Störung sein, dann brauchen wir natürlich die sogenannte Fremdanamnese. Das heißt, wir müssen dann wirklich detektivisch, und das hatte ich ja ein bisschen mit dem Dr. House-Vergleich angestrengt, eruieren, was sagen nahe Angehörige, was sagt die Familie, wie hat sich jemand verändert, haben sich Charaktermerkmale beispielsweise akzentuiert als Vorbote einer dementiellen Erkrankung, gibt es Zustände von Abwesenheiten Richtung Anfallserkrankungen etc. etc. Und das sind Dinge, die kann uns kein Computer abnehmen. Wird uns vielleicht in Zukunft einiges erleichtern, wenn wir so an Smart Devices denken oder Wearables, wo wir dann vielleicht sehen, wie sind die Bewegungsmuster von Patienten, wie sieht es um die kognitiven Fähigkeit aus, haptisch, ist der Bewegungskreis oder die soziale Kontakte, hat sich da etwas verändert. Aber das ist schon tatsächlich etwas, wo man die Interaktion braucht. Und wenn wir miteinander reden und Sie mit mir reden, dann beobachten Sie mich auch, Mimik, Gestik etc. Und das tun wir natürlich auch und das sagt uns sehr viel.
Vielleicht darf ich da noch ganz kurz dazu sagen, da wäre zum Beispiel auch der Schlaganfall ein ganz gutes Beispiel, wie wichtig die Anamnese ist, weil es ist eigentlich eine klinische Diagnose. Ich brauche überhaupt kein Bild, um diese Diagnose zu bestätigen. Ja. Ich brauche das Bild, um andere Diagnosen auszuschließen oder zwischen Blutung und Ischämie zu unterscheiden. Aber die Anamnese sagt mir das eigentlich. Und da sind wir Neurologen schon sehr erpicht darauf, dass die Anamnese eben auch wirklich detailliert durchgeführt wird. Und ich denke, gut, beim Schlaganfall ist es nicht möglich, dass sich jemand was aufschreibt, weil das passiert von einer Sekunde auf die andere. Aber ansonsten ist es sicherlich günstig, dass man sich hier auch tatsächlich Notizen macht, bevor man zum Neurologen geht.
Man merkt die Begeisterung von Ihnen beiden für das Thema und da schließe ich eine Frage an, nämlich warum ist das Gehirn eigentlich im Vergleich zu anderen Organen so empfindlich, aber gleichzeitig auch so anpassungsfähig?
Ja, was ich ja schon gesagt habe, Julia, du kommst gleich zu Wort, fall dir da nicht rein, dass das Energie einen extrem hohen Stoffwechselbedarf hat. Das allein macht es natürlich schon extrem vulnerabel, verletzlich. Wenn irgendetwas, Gehirn ist keine Insel, mit dem Blutstrom nicht funktioniert, Herzauswurfleistung beispielsweise oder auch in den Elektrolyten oder in der Zusammensetzung unserer Körperflüssigkeiten, dann ist das Gehirn eines der ersten Organe, das darunter leidet. Es ist auch gegen physikalische Einflüsse extrem empfindsam, Kälte, Hitze beispielsweise, ist ja nur geschützt durch die Hirnhäute und das umgebende Liquor. Oder durch Erschütterungen beispielsweise. Deswegen sollte man auch bei der Wahl der Sportarten etwas behutsam sein und nicht unbedingt zu viel köpfeln beispielsweise oder Rugby spielen oder andere Kampfsportarten betreiben. Das führt ja nachweislich dann auch zu Demenzerkrankungen. Und wenn man das zusammennimmt und auch den Energiestoffwechsel der Nervenzellen, den Julia schon genannt hat, dann zeigt man einfach, dass dieses Organ sehr schützenswert ist.
Absolut. Und es gibt gewisse Nervenzellen, die auch schneller zugrunde gehen. Ich meine, wir haben ja sehr, sehr, sehr viele verschiedene. Ich habe es vorher verglichen mit den Hautzellen. Die sind für bestimmte Funktionen zuständig. Bei den Nervenzellen ist es ein bisschen anders. Aber gerade zum Beispiel der Hippocampus, der halt zuständig ist für Gedächtnis, Lernen. Und der ist halt schon auch sehr anfällig. Aber das Positive ist, er ist auch sehr gut in der Reorganisation. Ja, also wenn wir uns vorstellen, wir haben über die Neuroplastizität gesprochen und wie die Reorganisation funktioniert, dann wissen wir, dass gerade zum Beispiel die Hippocampuszellen zu 45% regenerierbar sind, ja. Die Cortexzellen auch und am wenigsten der Hirnstamm. Der Hirnstamm, der sehr wichtig ist für Atemfunktion und so weiter. Und das wissen wir natürlich auch von, wenn wir eine Läsion in diesen Regionen haben, ob das jetzt eine Durchblutungsstörung oder etwas anderes ist. Da brauche ich nur eine kleine Läsion im Hirnstamm und habe massive Ausfälle oder so wie vorher auch schon erwähnt mit der Redundanz, ich kann jetzt kortikal etwas haben und vielleicht nicht allzu viel Ausfallsymptomatik. Also ich glaube, das ist auch diese Anpassungsfähigkeit des Gehirns, die eigentlich lebenslang funktioniert. Das ist vielleicht eine gute Nachricht. Es ist gut, wenn man früh genug anfängt. Die Plastizität ist natürlich in der Jugend noch höher, aber sie hört nie auf. Es ist wirklich ein dynamisches Feld, es ist nicht statisch. Das Beispiel wäre, wenn ich ein Instrument lerne. Ja? Ich habe wahnsinnig viele Hirnareale, die ich anrege und die sich auch strukturell verändern, wie zum Beispiel motorische Areale, das auditive System, auch kognitives System. Und auch das ist im Erwachsenenalter noch möglich.
Ja, da gibt es auch gute Studien dazu mit funktioneller Kernspintomographie. Musiker zum Beispiel haben im Handareal eine deutlich größere Repräsentanz am zentralen Sensor im Motorkortex als jene, die das nicht haben. Also diese Dexterität, die verändert sich. Und den Hippocampus hast du genannt, uraltes Experiment, berühmt-berüchtigt, die Londoner Taxifahrerstudie. Die müssen ja nach wie vor noch bis zu 1-2 Jahre lernen und das Straßennetz ohne Smartphones und Navigation bewältigen. Und das führt dazu, dass die Hippocampi, wo das Gedächtnis eingespeichert wird, episodisch, voluminöser ist bei Taxifahrern als bei Nicht-Taxifahrern, alterskorrigiert. Und ein Beispiel fällt mir noch ein von einer Visite, die ich diese Woche machen durfte. 31-jähriger junger Mann, plötzlich schlagartig, weil du einen Schlaganfall genannt hast, eine hochgradige Lähmung der rechten Halbseite, konnte den Arm nicht mehr bewegen. Ursächlich war eine Blutung, die war atypisch lokalisiert, im Stirnhirn sehr weit oben. Ursächlich dafür war eine arteriovenöse Malformation, also eine Fehlbildung im Gefäßsystem, die wurde dann verschlossen und er hat sich binnen 3 Tagen dann wieder fast zu vollständiger Kraft reorganisieren können. Es war im Motorkortex, aber das ist ein bisschen so, wie du es beschrieben hast, da gibt es zentrale Steuereinheiten, da gibt es verschiedene Knoten und Hübe. Und es ist wie ein U-Bahn-System, stellen wir uns London vor, wenn ganz peripher, außen, draußen, irgendwo eine U-Bahn-Station nicht funktioniert, kein Problem, man fährt halt weiter und geht dann ein Stück zurück. Aber wenn es ein zentraler Knoten ist, der beschädigt ist, dann gibt es ein echtes Problem für verschiedene. Und das ist Plastizität. Also diese Umgehungskreisläufe, die kann man natürlich ausbilden, die kann man beüben. Und da stehen die Karten, wie du gesagt hast, umso besser, je besser das Gehirn trainiert ist. Man nennt ja das auch neuronale kognitive Reserve.
Ja, also ich finde das wirklich wahnsinnig spannend. Und ich weiß nicht, ob zum Beispiel die eine Leberzelle die Funktion von einem anderen Gewebe übernehmen könnte.
Das fragen wir die Kollegen der Hepatologie.
Ich notiere es mir.
Ja, aber das ist...
Ja, aber einfach weil diese was alles übernommen werden kann. Und das Beispiel, das du angesprochen hast, das ist ja so, dass wir auch wissen, wie viel mit rehabilitativen Maßnahmen möglich ist. Also wie sozusagen andere Hirnareale angeregt werden können, gewisse Funktionen zu übernehmen. Und das ist schon, glaube ich, ein Unikum des Gehirns. Ja,
so wie bei den Wiener Philharmonikern. Wenn die Stimmführenden ausfallen, ist es schlecht, aber die zweiten, dritten Register spielen sehr, sehr gut und die können dann in den Vordergrund treten und die Rolle übernehmen und wachsen dann oft über sich hinaus.
Ein schönes Beispiel. So stelle ich mir ab jetzt mein Hirn vor. Ein großes Orchester.
Ja, da braucht man oft gar keinen Dirigenten, ne? Die spielen ja von selbst.
Ich habe einen kleinen Sohn und der spielt gern Fußball.
Ja.
Und wir haben ihm verboten, Kopfbälle zu machen.
Sehr gut,
und er sagt, aber dann lerne ich es nicht. Weil wenn ich es jetzt nicht lerne, wann soll ich es dann lernen? Er ist jetzt 6. Ich würde jetzt trotzdem dabei bleiben, es ihm zu verbieten.
Ja,
ich glaube, die Sportorganisationen sagen, ab dem 13., 14. Lebensjahr Kann man dann
und das kann er noch lernen.
Das geht sich dann noch aus.
Absolut. Stichwort Hirngesundheit. Wir haben es ja schon jetzt gehört, Musiker, deren Areal auf einmal größer ist, wenn sie etwas stärker benutzen, oder die Taxifahrer. Welche Rolle spielen denn generell Lebensstil, Risikofaktoren, Schlaf, Stress, Ernährung, Bewegung?
Also eine sehr große Rolle, weil wir wissen mittlerweile, da gibt es schon viele Untersuchungen, Daten, wie man mit einem gesunden Lebensstil präventiv auch arbeiten kann. Ich nenne jetzt mal das Beispiel Schlaganfall und Demenz vielleicht, weil zum Beispiel beim Schlaganfall weiß man, dass auch jenseits der Apotheke, dass man mit 5 einfachen Lebensstilmaßnahmen wie körperliche Aktivität regelmäßig, ungefähr 150 Minuten oder mindestens 150 Minuten die Woche, mit mediterraner Diät, also das klassische ungesättigte Fettsäuren, Nüsse, Öl etc., nicht rauchen, wenig bis keinen Alkohol trinken und aufs Gewicht achten, dass man damit tatsächlich das Risiko einen Schlaganfall zu erleiden um fast 80% senken kann. Ja, das ist schon faszinierend, denke ich. Und bei der Demenz ist es ähnlich. Es hat letztes Jahr also eine Lancet Commission über Prävention gegeben, die auch zeigt, dass man mit 14 beeinflussbaren Maßnahmen das Risiko, eine Demenz zu erleiden oder eben zumindest zu verzögern, 45% senken kann. Das ist faszinierend. Und dazu gehören aber auch viele Faktoren wie schon zu Beginn Education in der Jugend und dann im mittleren Lebensalter solche Dinge wie Seh- und Hörstörungen besonders zu beachten, weil wenn wir jetzt Seh- oder Hörstörungen haben, dann sind wir ein bisschen sozial isoliert und dann verkümmern sozusagen auch gewisse Hirnzellen. Also ich glaube, das ist ganz, ganz wesentlich. Und die klassischen Risikofaktoren wie Fettstoffwechsel, Hypertonie, Diabetes und so weiter halt einzustellen. Also ich glaube, das spielt einen enormen Faktor. Und weil Sie Stress angesprochen haben, auch das ist wesentlich. Und Stress ist so, dass es natürlich teilweise zu Veränderungen in gewissen Hirnarealen auch führt, im negativen Sinne, chronischer Stress. Aber es gibt auch einen positiven Stress, weil wenn ich die Stressoren bewältigt habe, na dann haben die Zellen auch gelernt und dann entwickeln sie sich noch mehr. Und das kann dann wieder auch zu positiven Entwicklungen führen.
Ja, das ist schon faszinierend. Also wir kümmern uns ja, also wir Männer, bei einem gewissen Alter um die Prostata. Wir kümmern uns irgendwann einmal ums Herz. Die Frauen wissen, dass es eine Brustkrebsvorsorge gibt. Aber etwas in Richtung Hirngesundheit, das ist wenig präsent. Und wie du richtig sagst, es gibt ja auch in vielen Ländern, Vereinigten Staaten haben begonnen, Europa hat es weitergemacht und wir etablieren es ja auch in Österreich, so 6 Säulen der Hirngesundheit, und dazu gehört, was du gesagt hast, die körperliche Aktivität, die mentale Aktivität, sich auszutauschen, ist letzten Endes ja auch etwas, was trainiert werden will. Schlaf gehört dazu, die Ernährung gehört dazu, was ich spannend finde, weil unser Mikrobiom hat in etwa 1,5 Kilo an Bakterien, die wir spazieren tragen. Das Gehirn hat auch 1,5 Kilo. Und die Darm-Hirn-Achse, also diese Wechselbeziehung, die gibt es. Das ist noch weitgehend unterbeforscht, das Mikrobiom letzten Endes. Aber das spielt ja ein Stück weit dann rein, auch zur Darmgesundheit, die auch dabei ist. Und das Wichtigste ist auch die soziale Interaktion. Ich sage immer, der Mensch ist ein Zoon-Politikon. Er muss interagieren. Nicht alle wollen das in gleichem Ausmaß machen, das ist schon klar, nicht alle können es. Aber letzten Endes ist so etwas, wie du gesagt hast, Rückzug, Vereinsamung, natürlich auch die Psyche spielt eine Rolle oder die Reize, die wir kriegen, hören, sehen, fühlen, das ist für das Gehirn ganz wesentlich.
Zwei Fragen möchte ich gerne anschließen. Erstens, wie viel ist genetisch bedingt oder ist irgendetwas davon genetisch bedingt? Und das Zweite war, ganz am Anfang haben Sie angesprochen, wie viel Prozent der Gehirnzellen, also dass das eine mehr ist, dass es nur 10 sind, sondern wir benutzen alle. Aber wie kann ich, ist es wahr, dass man es immer mehr reizen kann und was kann ich dafür tun?
Ja, also der Reihe nach, ich habe gesagt, Neurologen sind strukturierte Menschen. Also fangen wir mal mit der Genetik an. Ja. Wir alle haben ein gewisses Startpaket mitbekommen oder auch ein gewisses Handicap, wenn man so will. Es gibt natürlich monogenetische Erkrankungen, die ganz klar vererbbar sind. Es gibt aber sehr, sehr viele, wo ein Konzert aus verschiedenen Genen zusammenspielt. Und letzten Endes das, was man sozusagen als Suszeptibilität, Empfänglichkeit für eine Erkrankung gekriegt hat, noch Interpenetranz, wie sich dann auswirkt, durch Umweltfaktoren getriggert wird. Also wie man mit sich selbst umgeht, wie die Erziehung mit einem umgeht, das Umfeld etc. Es ist klar, dass sie im Urwald in Borneo aufwachsen, sie ganz andere Reize wahrnehmen können und sich orientieren können, als wenn sie in New York in Manhattan aufwachsen. Dazu gibt es auch natürlich Untersuchungen. Aber das Gute ist, und die Julia hat es angesprochen, es ist de facto nie zu spät. Das Gehirn kann sehr gut trainiert werden. Es kann auch von niedrigeren Ausgangsniveaus aus gut trainiert werden. Und wenn Sie besonderes hohes Niveau haben, dann werden Sie natürlich auch merken, wenn Sie Leistungseinbußen haben. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Bei der Multiplen Sklerose versucht man seit Jahrzehnten herauszufinden, gibt es so etwas wie ein genetisches Risikoprofil. Und es sind de facto in etwa 70 Gene, die da hier zusammenspielen, die noch dazu dann von Umweltfaktoren noch orchestriert werden. Also es ist nicht so einfach, wie wir es uns wünschen würden, nämlich eine genetische Risikokarte zu bekommen. Aber wenn wir über Herausforderungen unseres Fachs reden, dann wird auch dazugehören, dass Sie mittlerweile das gesamte Genom mit Whole Exome Sequencing in kürzester Zeit dechiffrieren können, individuell, auch zu vertretbaren Kosten. Zu Beginn der DNA-Analyse hat es ja noch Monate gedauert, als Craig Venter die gesamte DNA sequenziert hat. Jetzt geht es sehr schnell. Was ist der Vorteil? Julia, in deinem Fach beispielsweise seltene Schlaganfallursachen können wir oftmals dann schon besser beraten, besser diagnostizieren und oftmals auch zu einer besseren Therapie kommen.
Aber ich finde es auch spannend, dass zum Beispiel, ich meine, wir sind ja Individuen und jeder hat eine andere, ist anders zusammengesetzt, sage ich einmal, und auch das Gehirn. Und jetzt, weil du Schlaganfall angesprochen hast, alleine auch die Gefäßversorgung. Ja, ich meine, es kann sein jetzt, wenn du einen Schlaganfall kriegst, dass nur 400.000 Zellen pro Minute zugrunde gehen und bei mir sind es 1,9 Millionen Nervenzellen. Also auch das weiß man nicht, weil je nachdem, wie die Gefäßversorgung ist. Also ich finde das schon...
Diese Kollateralisierung beispielsweise, die du ansprichst, das ist ja auch etwas, was unser Schlaganfall-Behandlungsfenster extrem weit aufmacht, weil manche haben kaum Reserven diesbezüglich, da sind wir bei ihrer Prädisposition oder auch genetisch oder Anlage, und andere haben ein sehr weites Netz an Umgebungskreisläufen und halten sozusagen länger eine Mangeldurchblutung aus.
Frau Dr. Ferrari, wie kann ich mein Hirn noch mehr trainieren?
Noch mehr? Nein, ich glaube, wenn man einfach im Alltag sich, wie wir jetzt gesagt haben, man hat soziale Kontakte, natürlich kann man kognitiv versuchen, durch Konzentrationsübungen oder wie auch immer Zeitung lesen und all diese Sachen, sein Gehirn ständig halt auf Achse zu halten. Man sollte schauen, dass man es nicht überfordert, aber ganz, ganz wichtig ist eben auch nicht unterfordert. Ja,
wir haben Ihre Frage verloren, gell? Ja, Sie haben nämlich gefragt, wie wir uns fordern können oder ob es Überforderung gibt.
Ja, wie überfordere ich denn mein Hirn?
Ja, indem Sie glauben, es ist multitaskingfähig ohne Ende, weil das ist es de facto nicht. Wir können immer nur seriell, da gibt es eine Bottleneck-Theorie, einen Reiz nach dem anderen behandeln, aber wir können die Geschwindigkeit, mit der wir das können, natürlich üben und trainieren. Aber nicht gleichzeitig. Stellen Sie sich einen Computer vor, der immer langsamer wird. Er wird deswegen immer langsamer, weil Sie im Arbeitsspeicher unzählige Programme offen haben. Also das ist vielleicht eine Botschaft, Julia, oder? Wenn wir von Stress reden, Herausforderung, Überforderung, wir sollten uns nicht zu viel abverlangen an parallelen Reizen. Und wenn man so Untersuchungen liest, dass 2, 3 Geräte eigentlich immer an sind, also mit dem Smartphone und Tablet vor dem Fernseher und hört dazu noch Musik und spricht dann auch noch mit dem Partner, dann können Sie sich vorstellen, dass es mit der geteilten Aufmerksamkeit irgendwann einmal enden wollend ist.
Ja, was ist die Konsequenz?
Überlastung.
Und dann eben auch strukturelle Veränderungen, wie bei chronischen Stress. Und gehen wirklich, also das kann man nachweisen eigentlich.
Ja, das geht über erhöhte Cortisolspiegel beispielsweise und die bringen das Gehirn wahrlich zum Schrumpfen. Also die Atrophiemuster sind beschleunigt, wenn Sie chronischen Stress haben.
Wenn Sie beide jetzt dasselbe Gehirn anschauen würden, was übersehen wir heute noch am häufigsten, bevor das Gehirn krank wird? Wann würden Sie sagen, ist sein Gehirn nicht nur jetzt anders, sondern krank? Und wie kann dieser Übergang, ist das schwer zu erkennen, dieser Übergang?
Ja,
und warum ist er schwer zu erkennen?
Ja, na, wir haben ja vorher, glaube ich, über uns nachgedacht, was ist für uns ein schönes Gehirn? Oder?
Bitte, das höre ich auch gern.
Es gibt natürlich, wir haben Hilfsmittel und so wie Kardiologe heute sich kaum mehr aufs Stethoskop verlassen würde oder die Herzgrenzen durch die Thoraxwand perkutiert, so benötigen wir in der Neurologie eben zum Beispiel Schnittbild taktgebende Verfahren, Magnetresonanztomographie oder nuklearmedizinische Techniken, PET oder SPECT, um etwas über die Funktionsweise des Gehirns zu sagen. Und da ist es oftmals, wie Sie richtig sagen, schon faszinierend, dass zwischen den Veränderungen der Morphologie, also wie das Gehirn aussieht, und der Funktionsstörung oftmals lange Zeiträume liegen. Stichwort Demenzfrühdiagnostik. Und es geht in Richtung biologisch determiniertes Verständnis deiner Erkrankung. Das heißt, sie warten nicht darauf, bis klinische Symptome und Zeichen unzweifelhaft da sind. Also episodische Gedächtnisstörungen beispielsweise, visuospatiale Probleme. Sondern sie haben Hilfsmittel, zum Beispiel Biomarker. Sie analysieren die Nervenflüssigkeit, schauen, ob da Abbauprodukte von Nervenzellen drinnen sind. Amyloid-Phosphor-Tau beispielsweise, und sie können in einer kernspintomografischen Untersuchung spezielle regionale Atrophiemuster schon erkennen, oftmals auch mit künstlicher Intelligenz. Und sie sehen in bestimmten positronenemissionstomografischen Untersuchungen schon Ablagerungen von pathologischen Eiweißstoffen. Also das wäre sozusagen etwas für uns, wo wir sehr früh sagen, wir wissen diese Erkrankungen am 15, 20 Jahre Vorlauf, bis ein kritisches Maß erreicht wird. Bei Alzheimer und Parkinson ist es beispielsweise so. Und dahingehend geht auch die Forschung, auch bei der Parkinson-Erkrankung, Synuklein beispielsweise und Aggregate auch aus dem Blut schon nachzuweisen. Da kommt uns, Julia, ich glaube, du wirst mir recht geben, die technische Weiterentwicklung sehr, sehr gut entgegen. Man kann das, was früher nur im Nervenwasser messbar war, wofür man aber auch eine Lumbalpunktion durchführen musste, was nicht sehr beliebt ist bei Patienten und Patientinnen, kann man jetzt in geringster Konzentration durch beispielsweise Single Molecular Arrays schon im Blut in kleinsten Konzentrationen messen. Also es sind Biomarker und die nehmen wir für die Diagnose und wenn es gut geht, auch für die Beurteilung des Ansprechens auf eine Therapie.
Und das ist ja faszinierend, es hat sich ja sehr, sehr viel getan jetzt gerade im neurodegenerativen Bereich und Demenz und jetzt gibt es ja tatsächlich auch Therapien, die das Amyloid sozusagen auch abräumen können. Nur zu dem, was du gesagt hast, aufpassen muss man natürlich schon, dass man dann, dass nicht einfach die Gesamtbevölkerung sich denkt, na Gott, jetzt bin ich 20 Jahre, ich lasse mir mal alle meine Biomarker bestimmen und schauen.
Ja,
ich glaube, das wird auch schwierig und da sind wir aber, ich meine, gerade wir von der Österreichischen Gesellschaft für Neurologie mit unseren assoziierten Gesellschaften eigentlich immer in Absprache, dass man halt hier, wir haben das Wort, Stichwort Patientenpfade, Versorgungspfade, also wirklich tolle Systeme, wie man auch jetzt damit umgeht, mit diesen ganzen neuen Therapien etc., dass eben auch individuell überlegt wird, wann ist das wirklich sinnvoll, dass das jetzt auch nicht nur reihenweise bei jedem quasi durchgeführt wird.
Aber wann ist es sinnvoll, würde ich sagen?
Also ich meine, so wie der Christian schon gesagt hat, natürlich gibt es das viele, viele Jahre vorher, aber ich denke mir, irgendein klinisches Symptom und sei es also ein bisschen eine Aufmerksamkeitsstörung oder dass jetzt durch die Fremdanamnese Angehörigen auffällt, da stimmt etwas nicht. Da komme ich wieder darauf hin zurück, wie wichtig die Anamnese ist. Ja? Das Gehirn kann noch so schön ausschauen und trotzdem, habe ich jetzt vorher auch die Autoimmunenzephalitiden erwähnt habe, auch da muss man nicht immer etwas sehen. Das sind schon Stadien, wo man das schon haben kann, bevor man das jetzt vielleicht in der Schnittbildgebung sieht. Und da ist wieder sehr, sehr, sehr wichtig die Anamnese, ob einem selber was auffällt oder eben auch jetzt Angehörigen zum Beispiel. Ja? Und wenn das der Fall ist, dann kann man diese Maschinerie, genau, denke ich, einmal starten.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, denke ich, den du genannt hast. Weil man soll das Kind wirklich nicht mit dem Bad ausschütten. Gefährlich wäre es natürlich, wenn sich jeder erwartet, ich mache mit 40 einen Bluttest und der sagt mir dann, was in 20 Jahren sein wird. So ist es natürlich nicht und das ist gleichzeitig auch mit Verfahren, die eine hohe Sensitivität haben, also hohe Nachweisempfindlichkeit gegenüber Veränderungen, in der Medizin immer so, dass 100% Sensitivität heißt nicht 100% Spezifität, das heißt, wie spezifisch der Befund ist, daran hapert es oft. Das heißt, man kriegt auch viele Zufallsbefunde und darauf muss man natürlich auch schauen, deswegen ist eine Vorsorge im Sinne von, wir scannen die gesamte Bevölkerung mit MRT und bestimmen Neurofilament und Phosphotau etc. nicht sinnvoll. Man braucht eine Vortestwahrscheinlichkeit wie in anderen Bereichen der Medizin. Das ist genau das, was Julia gesagt hat. Also klinisch einen Anhaltspunkt oder eine genetische Vorbelastung.
Jetzt sind wir eh schon ein bisschen in Richtung Forschung und Wissenschaft gerutscht. Abschließend für den ersten Block würde ich Sie gerne noch mal kurz fragen, gibt es noch was, wo Sie sagen, das sollten wir noch erwähnt haben, damit wir das Gehirn verstehen?
Also noch etwas würde ich jetzt nicht unbedingt sagen. Ich würde nur vielleicht das einfach nochmal mit zwei Worten, diese
gerne
hohe Spezialisierung der Zellen, ja, das ist wirklich ein Unikum des Gehirns, die Plastizität, die dynamische Plastizität, die Anpassungsfähigkeit, es ist ein lebenslang sozusagen halt möglich, auch diese Plastizität zu fördern. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Und ein Wunsch wäre natürlich auch, dass einfach die Bevölkerung auch versteht, wie häufig und wichtig neurologische Krankheiten sind. Also dass das einfach genauso, du hast vorher gesprochen, Blutdruck, ja, Blutdruck weiß jeder, dass es ein Problem ist und so weiter. Aber eben, dass das Gehirn genauso wahrgenommen wird wie auch andere Organe. Also das, denke ich, ist ein ganz wesentlicher Punkt.
Ja, ich sehe es auch so. Es ist unsere zentrale Steuereinheit letzten Endes. Und oftmals merken wir nur, wie bedeutsam das Gehirn ist, wenn wesentliche Funktionen ausfallen. Dann ist es aber meistens auch schon zu spät. Also ich finde, wir sollten daran denken, das Gehirn zu beachten, zu hegen und zu pflegen und zum Teil zu servicieren, wie wir das ja auch bei anderen Dingen tun, zum Beispiel mit unseren Fahrbahnen untersetzen.
Gut. Kommen wir zum nächsten Block. Welche wissenschaftlichen Entwicklungen haben denn Ihre Arbeit in den vergangenen Jahren am stärksten verändert?
Weil mein Gebiet oder mein Herz liegt auch daran, der Schlaganfall ist, kann ich sagen, dass ich sehr, sehr viel im Forschungsgebiet in den letzten Jahren auch hier getan hat. Also es ist wirklich faszinierend, wie man den Menschen helfen kann. Und ich rede jetzt speziell von der Akuttherapie, wo sich in den letzten Jahren sehr viel getan hat, also die intravenöse Lysetherapie, aber vor allen Dingen auch bei schweren Schlaganfällen und großen Gefäßverschlüssen die mechanische Thrombektomie. Und es ist wirklich toll. Wir haben begonnen mit, man konnte innerhalb der ersten 6 Stunden das Gerinnsel mechanisch entfernen und mittlerweile ist ein Zeitfenster bis 24 Stunden oder sogar darüber hinaus auch möglich. Und da haben eigentlich viele Daten zeigen können, mit natürlich erweiterter Schnittbildgebung und Perfusionsmessungen etc., dass tatsächlich dieses noch rettbare Gewebe dann auch sozusagen angegangen werden kann. Das heißt, dass tatsächlich, ich meine, wenn ich jetzt von Number Needed to Treat spreche, also wie viele Patienten muss ich behandeln, um einen wirklich funktionell gut aussteigen zu lassen, ist das bei der mechanischen Thrombektomie im 24-Stunden-Fenster 2 bis 3. Also ich muss nur 2 bis 3 Patienten behandeln, um einen funktionell unabhängig zu machen. Und der Schlaganfall ist immer noch die häufigste Ursache für eine bleibende Behinderung im Erwachsenenalter. Das ist natürlich für das Gesundheitssystem ein Wahnsinnsproblem, natürlich auch wirtschaftlich gesehen. Und das ist, denke ich, einmal faszinierend. Wo es noch ein bisschen hapert, wo wir aber auch schon ein Stück weiter gekommen sind, ist, was für mich auch sehr, sehr wichtig ist, ist die Schlaganfallnachsorge. Weil ungefähr bis zu 30% der Patienten werden innerhalb des einen Jahres nach dem Schlaganfall noch einmal stationär aufgenommen. Und zwar nicht nur, weil sie ein neuerliches Ereignis haben, einen neuerlichen Schlaganfall, sondern auch aufgrund anderer Komplikationen. Epileptische Anfälle, Stürze, Frakturen, Depressionen, Spastik etc. Und das ist ein wesentlicher Faktor. Und da muss ich schon sagen, da sind wir auch recht stolz in Österreich, weil jetzt, wenn es um die Forschung geht, konnten wir die sogenannte Stroke-Card-Studie auch publizieren. Da ist auch ein großer Dank an Innsbruck, die das auch initiiert haben. Und das ist eine Studie, die zeigen konnte, dass man sozusagen halt mit einem multiprofessionellen Team, also nicht nur mit ärztlichem Personal, sondern auch Pflege, Therapeuten, Physio, Ergo, Logo, Psychologie, Sozialarbeit etc., eine einmalige strukturierte Nachsorge nach 3 Monaten im Spital mit diesem multiprofessionellen Team dazu geführt hat, dass tatsächlich es zu einer 35-prozentigen Risikoreduktion für ein neuerliches Rezidivereignis oder überhaupt ein vaskuläres Ereignis gekommen ist. Und das ist eigentlich einzigartig. Aber trotzdem ist hier noch einiges, glaube ich, an Forschung auch ausständig, dass es hier noch weitere Verbesserungen gibt. Wie siehst du das?
Naja, dass so ein Bündel konzertierter Maßnahmen wirksamer ist als jedes Medikament, das hast du jetzt dann gerade eindrücklich auch gesagt. Wie in anderen Bereichen, zum Beispiel bei neuroimmunologischen Erkrankungen, wo sich das Immunsystem gegen körpereigene Bestandteile des Nervensystems richtet, erhebliche Fortschritte zu verzeichnen. Multiple Sklerose hatte ich schon genannt. Ursprünglich, als ich begonnen hatte, waren da noch so Sonderformen beinhaltet, die vorwiegend auch das Rückenmark betreffen oder den Sehnerv. Und man hat das zusammengefasst als Formenkreis der multiplen Sklerose. Mit der Zeit und Fortschritten auch im Bereich der Antikörperdiagnostik hat man dann nachweisen können, dass bestimmte Subtypen tatsächlich eigene andere Erkrankungen sind. Neuromyelitis Optica Spectrum Erkrankungen beispielsweise, kann man Aquaporin-4-Antikörper bestimmen, die sind diagnostisch bedeutsam. Eine Erkrankung mit einer völlig anderen Pathomechanismus, Pathophysiologie, spricht auch nicht auf die herkömmlichen MS-Therapeutika an. Und diese bessere Charakterisierung hat dazu geführt, dass wir auch spezifische andere Therapieformen jetzt zur Verfügung haben. Das heißt, das hat sich völlig rausgelöst aus dem Spektrum. Dasselbe ist mit den sogenannten MOGAD, Myelin-Oligodendroglia-assoziierten Erkrankungen, die oftmals etwas milder verlaufen. Da gibt es auch Antikörper, die man charakterisieren kann. Und so würde ich vorhersehen, dass mit den Fortschritten im Bereich der Wissenschaft immer auch von der Diagnostik dann die Therapie kommt, weil wir natürlich wissen, was spielt in der Immunkaskade eine Rolle und wie können wir bestimmte Signalwege auch blockieren. Das machen Antikörper. Damit kann man den Betroffenen besser helfen, man kann sie besser diagnostizieren, beraten und behandeln. Und das ist für mich bahnbrechend deswegen, weil es in einer Medizinergeneration letztendlich stattgefunden hat. Also ein Kollege in Graz, der in der Biomarkerforschung sehr etabliert ist, der auch seinen PhD in Amsterdam gemacht hat, der erlebt jetzt gerade, dass aus der Forschung heraus diese Serum-Neurofilament-Leichtkettenproteine in die Klinik kommen und sich etablieren und auch entsprechend anwendbar werden. Das ist natürlich das Schönste, was einem passieren kann. In der Magnetresonanztomographie-Diagnostik haben wir dasselbe. Die gibt's noch nicht wahnsinnig lang, seit 1986 in Österreich. Jetzt mittlerweile unverzichtbarer Bestandteil und genügt uns bei einem Erstsymptom verdächtig auf MS, wenn bestimmte MR-Parameter erfüllt werden. Das sind spezifische Zeichen dabei, wie das zentrale Venenzeichen oder paramagnetische Randläsionen, die Diagnose sehr verlässlich zu stellen. Was bedeutet das? Wir gewinnen Zeit, wir haben hohe Verlässlichkeit in der Diagnose und oftmals auch die Wahl der richtigen Therapie und ein Tool, um das Ansprechen auf Therapie zu monitoren.
Das heißt, es geht sehr schnell im Moment im Bereich der Forschung, auch Stichwort künstliche Intelligenz, weil wir es vorher schon mal gehört haben. Wie beeinflusst die denn bereits jetzt schon die Diagnostik und Forschung und wie sehen Sie es so vorausblickend, gerade jetzt unter der Prämisse, dass das alles schon relativ schnell vorangeht?
Ja, da kann ich vielleicht mit einem beginnen, weil damals ein MR-Physiker, der auch in Graz war, Roland Bammer, der ging zum Herrn Mosley nach Stanford. Die haben sich damals, als das ganz zu Beginn war, diese diffusionsgewichtete Bildgebung, Julia, du kennst es von der Akutschlaganfalldiagnostik aus der Routine sehr gut. Das war damals in den Kinderschuhen, da kann man die Beweglichkeit der Protonen feststellen, die gestört ist beim akuten Schlaganfall. Und die haben das etwas weitergebracht und gesagt, gut, wenn es das jetzt gibt, dann kann man ja doch eine Art MR-Gewebeuhr konstruieren und sagen, wie viel Gewebe ist unrettbar schon zugrunde gegangen, was ist potenziell noch rettbar, was ist ein Mangel durchblutet, kritisch, aber könnte bei einer Wiedereröffnung eines Gefäßes noch gerettet werden. Das ist dieses Penumbra-Konzept. Und die Kollegen haben damals, sie wissen künstliche Intelligenz gibt es seit 1956, da war damals die erste Konferenz in Dartmoor, wo man schon von künstlicher Intelligenz gesprochen hat, gab es aber die Computer noch nicht. Und die sagten, okay, der MR-Scanner gibt uns Daten, wir prozessieren die und online wird es mit AI, deswegen heißt es auch Rapid AI, ausgewertet und sie kriegen eine Karte dieser Perfusionsunterschiede, sozusagen Infarktkern, rettbares Gewebe. Das haben wir beispielsweise in der Steiermark flächendeckend in allen Spitälern, die Neurologien und Radiologien haben, etabliert. Und das dient uns dann im Stroke-Team an der Uniklinik gemeinsam mit den interventionellen Radiologen als Entscheidungsgrundlage dafür, ob jemand ans Zentrum kommt zu einer Wiedereröffnung oder auch nicht im erweiterten Zeitfenster. Das ist AI, relativ banal. Da haben wir mittlerweile an Smartphones bessere Möglichkeiten, aber wir kriegen das auch auf alle Smart-Devices gepusht.
Also ich finde die AI, weil Sie das jetzt so gefragt haben, es hat so zwei, sagen wir mal der Januskopf, es hat ein bisschen so zwei Seiten, weil das eine ist, es kann sehr, sehr gut helfen, ja, vor allen Dingen in, du hast es schon genannt, so Data Processing von großen Daten jetzt, Beispiel Video-EEG-Monitoring. Also bei Patienten mit Verdacht auf Epilepsie, wir machen eine Langzeit-EEG-Ableitung. Das sind ganz viele Daten, die da generiert werden. Und das menschliche Gehirn tut sich schwer, all das sozusagen halt jetzt einmal zu interpretieren. Und da ist natürlich halt, da ist der eine sehr große Hilfe, ja, um auch das zu beschleunigen. Es ersetzt es nicht. Es ist natürlich das menschliche Auge hier wesentlich. Aber trotzdem ist es so, dass es gut ersetzen kann. Die Kehrseite der Medaille ist halt natürlich wieder, also das sozusagen halt, es geht nicht alleine. Ja? Also die AI alleine, das kann nicht funktionieren ohne die menschliche Größe dazu. Aber ich denke mir, als Unterstützung oder sowas würde ich das also sehr befürworten.
Ja, nennen wir die Dinge beim Namen. Es gibt natürlich auch Anwender, die auf den Markt drängen, die dann versprechen, auf Basis eines einzigen querschnittsförmig erhobenen MR-Scans und einigen wenigen klinischen demografischen Variablen im Befund schon vorherzusagen, dass Sie oder ich mit entsprechender Wahrscheinlichkeit an Alzheimer erkranken werden oder nicht. Dagegen sind wir ganz klar, weil es ist eine Diagnose, die muss man, wie wir es ja schon mehrfach diskutiert haben, sorgfältig stellen, auch sorgfältig diskutieren. Sie möchten es ja auch nicht auf einem Befundbericht dann lesen und dann mit Dr. Google in 2 Sekunden abchecken und dann sehen Sie sich schon halb im Grab. Das ist sozusagen der Januskopf, aber das zu kanalisieren, dazu gibt es ja Menschen, die versuchen, das auch zu bewerten. Schätzbar ist so etwas natürlich, wenn Sie große Daten prozessieren. Da erkennen Sie Muster, die wir mit unserem Gehirn nie verstehen würden, klarerweise. Aber Sie wissen selbst, wie die generative KI auch funktioniert. Sie halluziniert ja und sie braucht immer gute Datengrundlagen. Garbage in, garbage out. Also wenn Sie die KI nur mehr an sich selbst lernt und an dem, was sie reproduziert, dann wird es natürlich problematisch. Davon sind wir aber sehr weit entfernt. Und ich glaube, das Prinzip Optimismus und Hoffnung ist gerechtfertigt. Ich sehe es extrem stark unterstützend. Man kann sich auch vorstellen, in Zukunft, wenn jetzt jemand zu Ihnen kommt in die Ordination oder Klinikambulanz und hat einen gesamten Ordner an Vorbefunden mit sich, das kann doch wunderbar die KI in Zukunft zusammenfassen, prozessieren und Sie kriegen dann so ein Summary. Das spart Zeit für den Patienten und die Patientin und die sollte man nutzen, ebenso wie die vielen Möglichkeiten in der Neurologie und Telemedizin.
Schwierig sehe ich es nur dann, wenn eben diese gehäuften Zusatzbefunde oder sagen wir mal Zufallsbefunde auftreten, weil du kennst das, ja. Es kommt jemand, geht in ein radiologisches Institut oder wie auch immer und dann findet man halt etwas, das aber jetzt in keinster Weise mit irgendeiner Klinik vergesellschaftet ist. Ja,
deswegen frage ich auch immer wieder bei unseren Morgenbesprechungen und auch bei den Visiten unserer jüngeren Kollegen, was ist das klinische Leitsymptom und was ist die Beschwerde, die jemanden hergeführt hat? Weil wir messen viel, wer viel misst, misst viel Mist. Und wir rennen Laborwerten nach, wir rennen Zufallsbefunden nach und wir vergessen dabei oft, was das Leitsymptom ist. Da bin ich ganz bei dir.
Und die Patienten und Patientinnen googeln dann, weil sie sehen genau das, was da steht. Und dann ist natürlich, bricht die Panik aus. Und da muss man sagen, da muss man da wieder aufpassen.
Also was mich noch interessieren würde, aber ich weiß nicht, ob Sie meinen, das haben wir eh schon irgendwie ausreichend, aber dass wir noch einmal spezifisch darauf eingehen, Schlaganfallmanagement, aber auch eben MS-Therapie. Was sind die größten Sprünge? Was hat sich da am meisten getan? Was würden Sie da jetzt nochmal jeweils hervorheben?
Also vielleicht nur ganz kurz noch zum Schlaganfall. Ich habe es ja schon erwähnt.
Genau.
Wichtig ist natürlich die Akuttherapie. Oder fangen wir mal so an. Das Beste wäre, der beste Schlaganfall ist der, der gar nicht auftritt. Da sind wir wieder bei der Gehirngesundheit und der Prävention. Also das ist einmal das A und O, das man hier eigentlich auch beachten sollte. Wenn es aber dann dazu kommt, dann ist eben die Akuttherapie halt die Maßnahme, die gesetzt werden sollte. Da ist vielleicht auch zu erwähnen, oder möchte ich vielleicht noch ganz kurz auch positiv erwähnen, wie schön auch Österreich im internationalen Vergleich ist. Wir haben die Stroke Units, also die Schlaganfall-Spezialeinheiten. Wir haben 38 Stroke Units. Wir wissen, dass alleine der Aufenthalt auf einer Stroke Unit die Mortalität um ca. 10% senkt. Also durch eben auch diese Multiprofessionalität an der Stroke Unit, durch frühe Mobilisation etc., Vermeidung von Komplikationen. Also das ist faszinierend. Und weil wir jetzt vorher auch die Forschung angesprochen haben und Qualität ist ja auch immer ganz wichtig. Und wir haben in Österreich ein wirklich sehr, sehr gutes Qualitätsregister, das österreichische Schlaganfallregister. Und jeder Patient, jede Patientin wird online eingegeben in dieses System. Und da möchte ich mich auch mal ganz, ganz herzlich bedanken bei allen, die das auch tagtäglich tun. So können wir die Qualität messen und es auch für die Forschung eben auch benutzen. Und die zwei Faktoren, die ich ja schon erwähnt habe, was sich hier am meisten getan hat, ist im Bereich der Akuttherapie, also sowohl die Lysetherapie, auch hier hat es enorme Verbesserungen gegeben, auch dass das Zeitfenster mit eben erweiterter Bildgebung und natürlich immer im individuellen Kontext, wir haben vorher schon gesprochen, Kollateralisierung etc., dass das hier sozusagen erweitert werden kann und bei der mechanischen Thrombektomie eben genauso. Und da muss man auch sagen oder sich auch nochmal bedanken, wirklich auch bei der Radiologie, bei den interventionellen Radiologen, die das ja auch durchführen. Und ich finde, dass hier auch diese Zusammenarbeit einfach auch sehr gut funktioniert. Und das Dritte ist eben dann die Schlaganfallnachsorge, wie schon erwähnt mit der Strokart-Studie, weil es halt schon einfach enorm ist, weil es bisher keine Daten gegeben hat, die zeigen konnten, dass tatsächlich outcome-relevant auch das Risiko für neuerliche Ereignisse gesenkt werden konnte. Das konnten wir erstmals zeigen und ich denke, das ist so ein bisschen das im Schlaganfallbereich, wie es sich in den letzten Jahren getan hat.
Ja, und was die Multiple Sklerose anlangt, da gibt es ein Pendant dazu, nämlich das österreichische MS-Therapieregister einerseits und dann wiederkehrende MS-Akademien, wo wir österreichweit dann auch abgleichen, wie gehen wir mit wissenschaftlichen Fortschritten um oder mit neuen Diagnosekriterien. Ich hatte die ja schon genannt und auch positiv erwähnt. Die Kehrseite der Medaille ist natürlich, dass auch die Rate der Fehldiagnosen zunehmen könnte, würde man diese Kriterien zu permissiv handhaben, weil sie auch mittlerweile schon erlauben, nur beim Nachweis von entsprechenden MR-Veränderungen, die typisch sind für MS, ohne entsprechende klinische Symptome, eine MS zu diagnostizieren. Früher nannte man das relativ unschön radiologisch isoliertes Syndrom, was ein Widerspruch in sich ist, weil es ja kein Syndrom ist und radiologisch isoliert, was soll das auch bedeuten? Aber das kam vom klinisch isolierten Syndrom. Aber Fakt ist, die Idee ist, man kann sozusagen eine klinisch oligosymptomatische oder prodromale MS diagnostizieren, wenn sie entsprechend an 5 verschiedenen Lokalisationen MR-Veränderungen haben und dann vielleicht noch entsprechende Liquor-Veränderungen. Aber das ist eine Herausforderung für das Feld, weil man kann natürlich dann auch Fehlbefunde dadurch produzieren oder jemanden krank machen, der es noch nicht ist. Und da sehe ich eine Riesenchance, wie Julia jetzt schon genannt hat, dadurch, dass man klinische Erfahrung und den Wandel der Diagnosekriterien mit den klinischen Möglichkeiten in Abstimmung bringt und über Education und Austausch mit Kollegen ein Bild sich macht. Ich nenne das immer so den Verfassungsbogen der österreichischen Neurologie. Da kann ja jeder fachärztlich sich frei bewegen, aber es gibt sozusagen links und rechts Leitplanken und über die sollte man nicht drüber gehen. Wenn man nämlich über die drüber geht, dann hat man einen zweiten Kardinalfehler der Medizin evidenzbasiert. Das eine wäre ja die Unterversorgung oder die Unterdiagnose und das andere ist die Überversorgung oder die Überdiagnose. Und da sind wir, glaube ich, in Österreich ganz gut aufgestellt. Wir haben ja auch in der Österreichischen Gesellschaft für Neurologie 1700 Mitglieder, die sich regelmäßig auch treffen und abtauschen. Und das gibt uns, glaube ich, einen Startvorteil auch gegenüber anderen Ländern.
Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum Ausblick. Wenn Sie jetzt sagen, so in 5-10 Jahren, was glauben Sie, welche Entwicklungen werden unseren Blick auf das Gehirn verändern?
Vielleicht, wenn ich beginnen darf. Also wünschen oder was würde es verändern? Ich denke oder ich hoffe, dass sozusagen das Thema Gehirngesundheit mehr in den Köpfen verankert ist, dass das quasi schon etwas gefruchtet hat. Das ist jetzt einmal mein Wunsch auch und ich glaube auch, dass das möglich ist und dass wir sind auch dabei, auch von der Österreichischen Gesellschaft für Neurologie, das ein bisschen auch zu etablieren und sozusagen ins Bewusstsein zu bringen. Das ist das eine und das andere, denke ich mir, ist so ein bisschen die translationale Forschung. Also das heißt, das, was wir jetzt alles erforschen und die innovativen Therapien, dass die dann auch wirklich zum Einsatz kommen, dass die dann schon ihren Erfolg zeigen. Also ich denke, das wäre schon etwas, was wir uns in 5-10 Jahren erwarten würden. Und wie ich vorher schon erwähnt habe, es tut sich ja ununterbrochen was. Wenn ich jetzt alleine an die ganzen Antikörper bei der Autoimmunenzephalitis denke, es gibt immer mehr, es wird immer mehr entdeckt. Wir haben immer spezifische Therapien. Also ich glaube schon, dass diese personalisierte Präzisionsmedizin hier auch fortschreitet und dass wir da doch das in 5-10 Jahren deutlich merken.
Das stimmt, da bin ich ganz deiner Meinung. Etwas, worauf wir, glaube ich, Acht legen müssen, ist, unser Fach entwickelt sich dynamisch und schnell und es subspezialisiert sich in Riesengeschwindigkeitsschritten. Also eine gewisse Gefahr ist natürlich da, dass derjenige, der Bewegungsstörungen exzellent behandelt, nicht mehr weiß, wie man einen Schlaganfall behandelt oder wie man Demenzerkrankungen behandelt etc. Das heißt, es wird uns bei aller Vielfalt an Informationen gelingen müssen, dieses Wissen zu integrieren. Und ich sehe das so wie in anderen Feldern der Medizin. Wenn Sie denken, neuroonkologische Tumorboards, das entscheidet nicht der Neuroonkologe dabei allein. Das macht er gemeinsam mit dem Neuropathologen, dem Neuroonkologen, habe ich schon genannt, dem Nuklearmediziner, der für die Bestrahlung verantwortlich zeichnet, oftmals auch dem Internisten, dem Neuroradiologen. Das heißt, wir brauchen, denke ich, immer mehr diese Interdisziplinarität und das Blicken über die Grenzen hinweg, auch zu unseren Kollegen und Kolleginnen der anderen Neurofächer. Also sich auch die Psychiatrie von der Neurologie ein Stück weit entfernt und wir waren ja mal ursprünglich ein gemeinsames Fach. Wir haben viele Schnittflächen. Wir haben es mit vielen Fächern der inneren Medizin. Ich habe schon vom Mikrobiom gesprochen. Das ist nicht das Naheliegendste, aber die Kardiologie, die Immunologie, die Rheumatologie, die Orthopädie bei uns, die Nephrologie, die Neurochirurgie, die Neuroradiologie, das sind alles Fächer, die eng miteinander zusammenarbeiten müssen. Auch der Nukleardiagnostiker muss natürlich jetzt wissen, was er wo einsetzt. Und das würde ich mir in 5 bis 10 Jahren natürlich auch wünschen, dass man diese Breite, dass man das holistisch sieht, biopsychosozial. Das Gehirn ist ja auch keine Insel und hat viele Einflüsse. Und wenn wir uns nur als Neurologen auf unser Inselorgan beschränken und uns feiern dafür, was wir alles Großartiges gemacht haben, dann werden wir natürlich andere Felder liegen lassen. Und die Julia hat es genannt, wenn wir über so etwas nachdenken wie Gehirngesundheit. Also die Cleveland Clinic hat so eine App. Da kann man, den Body Mass Index kennt man ja noch, aber den BHI statt BMI, Brain Health Index, kennt kaum jemand. Den kann man auch selbst bestimmen. Und wenn wir zur Hirngesundheit gehen, dann brauchen wir natürlich die Kollegen der Allgemeinmedizin, wir brauchen die Kollegen aus der Psychiatrie. Wir brauchen aus meiner Sicht in der Primärpädagogik schon von der Volksschule weg ein Wissen über Gesundheit. Und da brauchen wir die ganzen Partnerfächer. Und das würde ich mir in 10 Jahren wünschen. Und wenn wir das so sehen, dann können wir beide beruhigt in die Pension gehen, Julia.
Ja, ich glaube auch.
Wie bestimme ich mein BHI?
Ja, da müssen Sie, ich mache jetzt keine Werbung, aber...
Na gut, das müsste ich jetzt fragen.
Ja, das müssen Sie fragen. Es gibt wirklich eine App und die hat viele verschiedene Faktoren drinnen, die natürlich jetzt abzielen darauf, kognitive Flexibilität, was Sie alles, wie Sie sich ernähren etc. Sie brauchen es nicht runterladen, wir lassen uns von der ÖGN was Neues einfallen, dann schicken wir Ihnen das zu. Aber der ändert sich dynamisch, das wollte ich noch gerade dazu sagen.
Okay.
Wie der BMI sich auch ändern kann. Also es geht einmal besser und einmal schlechter und mentale Gesundheit zählt natürlich auch dazu.
Dieses Gespräch hat jetzt sicher dazu beigetragen, dass mein BHI sich erhöht hat. Vielen Dank für
das Gespräch. Was in dem Fall gut ist, beim BMI ist es sehr schlecht.
Ja. Vielen Dank fürs Gespräch.
Gerne.
Vielen Dank auch.
Danke, Julia.
Danke fürs.
Wir hoffen, Sie hatten einen interessanten Einblick in das Thema Gehirn. Wir freuen uns bereits auf unsere nächste Episode und hoffen, Sie sind dann wieder mit dabei. Da dreht sich dann alles um das Auge. Vielen Dank fürs Zuhören. Auf Wiedersehen.